Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Gerade wurde die Zahl nochmal nach oben korrigiert. Es waren erst 3000 Flüchtlinge aus Mittelamerika, die in Tijuana angekommen sind. Dann wurden es 4000. Mittlerweile dürfen es 4500 sein und es werden mehr. Die Not ist groß in Mittelamerika und zwingt die Leute zur Flucht. Darüber wollen wir sprechen. Über Fluchtursachen in Ländern wie Honduras, Guatemala und El Salvador und wie sie bekämpft werden oder offenbar nicht bekämpft werden. Ich habe mit unserer Mittelamerika-Korrespondentin gesprochen, Anne-Kathrin Mellmann, und sie erstmal gefragt, wie die aktuelle Lage in Tijuana ist an der Grenze zu den USA.
So, in der Stadt merkt man davon eigentlich gar nichts, dass da jetzt so viele Flüchtlinge sind. Das ist eine riesengroße Stadt. Im Ballungsraum Tijuana gibt es ungefähr 2 Millionen Menschen. So ganz genau weiß das keiner. Und diese etwa 4.000, 3.500 bis 4.000, die da jetzt schon angekommen sind, die sind untergebracht in einem Sportzentrum. Auch nicht direkt im Zentrum der Stadt, sondern so ein bisschen am Rande. Interessanterweise auch direkt am Grenzzaun zu den USA. Also die Flüchtlinge, die schauen bei allem, was sie tun, immer direkt auf diese Metallwand, von der sie nur eine Straße trennt. Und in diesem Sportzentrum sind das jetzt nicht so die allergünstigsten Bedingungen. Viele müssen da unter freiem Himmel kampieren, haben gerade mal eine Decke. Viele haben diese Decken dann jeweils aufgespannt, damit sie ein bisschen vor der Sonne geschützt sind. Nachts wird es dort sehr kalt, es ist Wüstenklima. Also die Leute haben auch nicht so wirklich genügend, um sich da zuzudecken. Es gibt Essen, ja, aber auch das ist jetzt nicht so üppig. Ich glaube, das könnte so nach der Vorstellung vieler Flüchtlinge dort auch gerne ein bisschen mehr sein. Aber sie sind froh, diesen Unterschlupf dort gefunden zu haben und sie möchten auch gern zusammenbleiben. Es gibt ja in Tijuana einige Migrantenherbergen schon immer, aber in diese Herbergen wollen sie nicht gehen, weil sie sich nicht trennen möchten. Sie glauben schon immer noch daran, dass dieser Zusammenhalt dieser Gruppe ihnen irgendwie hilft.
Also auch wenn die Stadt nicht überfüllt ist, wie du jetzt sagst, die Einheimischen scheinen ja ein bisschen überfordert zu sein mit der Situation. Es gibt Demos gegen die Migrantenkarawane. Was war so dein Eindruck? Wie ist die Stimmung?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Leute das ganz gut aushalten und daran ja auch gewöhnt sind. Es gibt ja immer sehr, sehr viele Migranten aus Mittelamerika in Tijuana oder sehr, sehr viele Abgeschobene aus den USA, die dann dort landen in den Herbergen. Es gab allerdings zwei Veranstaltungen, auf die spielst du sicherlich an. Einmal am Strand von Tijuana von erbosten Anwohnern, die keine Flüchtlinge sehen wollten, in ihrem Vorgarten sozusagen. Und auch einmal am vergangenen Sonntag eine kleine Protestveranstaltung im Zentrum von Tijuana, die jetzt aber nicht so wahnsinnig gut besucht war. Da waren ungefähr 300 Leute und die haben also ganz klar protestiert gegen die Migranten, sagen, wir wollen hier so eine Karawane nicht haben. Und das ist schon eine neue Stimmung in Tijuana. Sowas hat es bislang noch nicht gegeben. Auch wenn das jetzt erstmal nur kleine Auswüchse sind, ist es doch was Neues. Ich habe darüber gesprochen mit Padre Patrick Murphy, ein US-Amerikaner, der dort eine der alteingesessenen Migrantenherbergen leitet.
Sogar der Bürgermeister hat gesagt, dass Tijuana diese Menschen hier nicht wolle. Das ist eine neue, gefährliche Haltung. Tijuana ist eine Stadt der Migranten. Mich beunruhigen die Xenophobie, Diskriminierung und die Vorurteile in sozialen Netzwerken. Diese neue Einstellung wirkt so, als wäre US-Präsident Trump in Mexiko präsent.
Trump ist da präsent in Mexiko in diesem Moment.
Du konntest auch mit den Flüchtlingen selbst sprechen. Was sagen die über ihre Situation und wie es da jetzt in Tijuana ist, wenn so Demos stattfinden?
Denen ist schon bewusst, dass sie immer noch sehr, sehr viel Hilfe bekommen. Haben sie ja auch auf ihrem Weg durch Mexiko. Bei diesen tausenden Kilometern gab es immer Hilfe, immer Unterstützung, auch von Zivilisten, aber auch von den hiesigen Behörden. Wobei diese Veranstaltung, diese Protestveranstaltung, wo dann auch einige aufgebrachte Bürger dann in Richtung Sportzentrum gezogen sind, um den Migranten dort einen Besuch abzustatten, die Leute schon sehr, sehr erschrocken hat und auch besorgt hat. Und einige wollten dann auch gar nicht mehr rausgehen. Zum Beispiel Kevin Gonzalez aus Honduras, ein 20-Jähriger.
Angeblich haben einige von uns schlecht über das Essen geredet, das uns gespendet wird. Wenn das so war, war das ein Fehler. Hier ist niemand verpflichtet, uns zu helfen. Die Mexikaner sind wunderbar und geben uns so viel. Gott sei Dank. Wir haben Transparente gemalt, auf denen wir uns bedanken, und wir haben im Viertel Müll eingesammelt. Wir versuchen, uns so gut wie möglich zu benehmen.
Das große Ziel ist ja sowieso, irgendwann in die USA einreisen zu dürfen. Wie groß sind denn die Chancen, dass Sie da Asyl bekommen?
Die stehen leider nicht besonders gut. Bislang war es immer so, dass Mittelamerikaner, die dort Asyl beantragt haben, bei den US-Behörden nur sehr wenig Visa bekommen haben oder Asyl bekommen haben, wirklich nur ein Bruchteil. Und so wie es ausschaut, ist es für diese Migranten, die jetzt dort angekommen sind, ja noch deutlich schwieriger. Ich habe da mit Soraya Vasquez gesprochen, einer Anwältin für eine Nichtregierungsorganisation, die Migranten dort auch berät.
Sie müssen die Behörde davon überzeugen, dass ihr Leben in Gefahr ist. Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit, Asyl zu bekommen, sehr gering, weil die akzeptierten Gründe weniger geworden sind. Zum Beispiel die Gewalt der Jugendbanden, der Maras, zählt nicht mehr. Wir können schlecht beurteilen, was zum Erfolg führt, weil das Verfahren kaum transparent ist. Was wir aber wissen, heute ist es viel schwieriger.
Ja, die Gewalt der Jugendbanden zählt nicht mehr, aber das ist ja genau der Grund, warum so viele, vor allem Honduras, eben verlassen haben. Die Banden dort, die haben die Armenviertel fest im Griff und wer ihnen nicht gehorcht, der wird umgebracht.
Fluchtursachen sind nicht nur die Armut in Ländern wie Honduras, Guatemala und El Salvador. Gerade in El Salvador herrscht auch große Angst vor mafiaähnlichen Banden wie den Maras, die besonders in den armen Vierteln ihr Unwesen treiben. Die Lage scheint aussichtslos.
Genau, es gibt in diesen Ländern eigentlich keinen Staat mehr, der die Menschen schützt in diesen armen Vierteln. Das heißt, sie sind diesen Banden vollkommen ausgeliefert und ihren ganzen kriminellen Machenschaften.
Kann man irgendwas über die Geschäftsfelder sagen? Ist das klischeehaft Drogen und das ganze Zeug?
Ja, es sind leider Drogen. Also man kann sagen, dass diese Maras, davon gibt es ja verschiedene in Mittelamerika, wie so die kleinen Armeen sind für die großen Drogenkartelle, die sich damit beschäftigen, die harten Drogen, vor allen Dingen Kokain aus Südamerika in Richtung Nordamerika zu schmuggeln. Mittelamerika ist da Transit und eben nicht nur Transit, sondern inzwischen auch Absatzmarkt. Also diese Mareros, so werden die Mitglieder der Banden genannt, die nehmen selber auch ziemlich viele Drogen, aber verkaufen sie eben auch in ihren Vierteln. Und dazu kommt noch vieles mehr, also nicht nur Drogen, sondern auch zum Beispiel Erpressung, Schutzgelderpressung, wie es immer so euphemistisch genannt wird. Das heißt, wenn du jetzt einen kleinen Laden irgendwo hast und dort Süßigkeiten verkaufst an die Kinder des Viertels, dann kannst du davon ausgehen, dass jeden Tag bei dir ein Marero vorbeischaut und seinen Anteil haben möchte, dafür, dass er dich dann in Ruhe lässt. Und es gibt auch sehr viel Entführungen, natürlich auch Überfälle, Raub und leider auch Mord.
Was sind das für Leute, die sich solchen Banden anschließen?
Das sind junge Leute, das sind zum Teil schon Kinder und das ist auch der Grund, warum so viele aus diesen Armenvierteln weglaufen, andere Länder wollen, weil diese Kinder zum Teil zwangsrekrutiert werden. Also da gilt dann ganz klar, entweder du machst bei uns mit oder wir bringen dich um oder wir bringen auch gleich deine ganze Familie um und deswegen verlassen so viele Familien inzwischen, ganze Familien, diese Viertel. Ich glaube, es sind vor allen Dingen sehr perspektivlose Jugendliche, denen ganz klar ist, dass sie in Honduras keine Zukunft haben, in El Salvador keine Zukunft haben, dass sie entweder genauso arbeiten werden wie ihre Eltern unter sklavenähnlichen Bedingungen, schuften für sehr wenig Geld, überhaupt keine Aufstiegsmöglichkeiten haben, also keine Karrieremöglichkeiten. Und wenn sie das nicht wollen, dann bleibt ihnen noch die Möglichkeit, sich so einer Bande anzuschließen, denn dann bekommen sie wenigstens etwas Ansehen, etwas Geld, können sich die Kleidung, die Schuhe kaufen, die sie gerne wollen.
Wie sind denn die Banden entstanden?
Die sind eigentlich in Los Angeles entstanden, also gar nicht in Mittelamerika, in El Salvador, sondern, und das hat mit dem Bürgerkrieg in El Salvador zu tun, durch die Abschiebungen. Es sind sehr, sehr viele Menschen damals vor dem Bürgerkrieg geflohen. Sehr viele Familien haben ihre Kinder mitgenommen. Die sind dann in Los Angeles groß geworden und weil sie sich dort ausgegrenzt fühlten und irgendwie so das Gefühl von Zugehörigkeit brauchten, haben sie dort diese Banden gegründet. Das ist einmal die Mara Salvatrucha, das ist die größte der Maras, und auch die Mara 18, die benannt wurde nach einem Straßenzug in Los Angeles. Und als diese jungen Leute dann straffällig geworden sind, wurden sie nach und nach abgeschoben zurück in ihre Heimatländer, kamen dann mit leeren Händen und nur mit dieser Bandenerfahrung zurück in ihre Armenviertel und haben dann dort einfach nahtlos weitergemacht. Und die Jugendlichen und Kinder dort fanden das natürlich irgendwie auch cool. Da waren welche, die hatten tolle Klamotten, die hatten tolle Tätowierungen, die konnten auch ein bisschen Englisch. Und denen hat man sich dann schnell angeschlossen. Und der Bürgerkrieg, der hat eben einfach wirklich weitreichende Spuren hinterlassen in El Salvador. Das hat mir einer der Mareros im Mara-Knast erzählt. Der war sozusagen der Sprecher dieser Bande dort, Carlos Rodriguez, 40 Jahre alt.
In den 1990er Jahren, nach dem Ende des Bürgerkriegs, hat sich niemand darum gekümmert, dass wir El Salvadorianer unsere Erlebnisse aus der Kriegszeit aufarbeiten. Viele von uns sind in der Gewalt des Krieges aufgewachsen, haben erlebt, wie sich Soldaten Soldaten und Guerilleros gegenseitig umbrachten. Sie waren alle Salvadorianer, standen aber auf zwei unterschiedlichen Seiten.
Wenn es jetzt solche Banden schon seit über 20 Jahren gibt, dann hat ja die Regierung eigentlich eine Menge Zeit, sich darauf einzustellen. Gibt es irgendeine wirkungsvolle Strategie, die entwickelt wurde?
Nein, und das gilt sowohl für Guatemala als auch für El Salvador als auch für Honduras. Schon seit Jahren keine wirkungsvolle Strategie, sondern immer wieder dieselbe, die nicht funktioniert. Und die heißt Mano Dura, also die harte Hand. Ist ja durchaus bekannt in diesen Ländern, dass es sich da um ein soziales Problem handelt. Ja, dass die jungen Leute einfach keine Perspektiven haben und sich deswegen auch diesen Maras anschließen. Und dass man da im Grunde ansetzen müsste. Aber das passiert nicht, sondern man macht einfach weiter mit der Mano Dura und steckt diese jungen Leute, manchmal auch schon wirklich Teenager, in die Gefängnisse. Auch sehr zur Sorge der katholischen Kirche. Ich habe da in El Salvador mit dem Erzbischof von San Salvador gesprochen, dem Kardinal Gregorio Rosa Chavez. Wenn die Regierung ihnen mit noch mehr Repressionen begegnet, bringen die Gangs noch mehr Polizisten um. Es gibt kein Gesetz, das den Bandenmitgliedern eine Rückkehr in die Gesellschaft ermöglicht. Es interessiert sie nicht, irgendwo für $500 im Monat zu arbeiten, wenn sie mit dem Drogengeschäft oder Erpressungen viel mehr verdienen. Das heißt, das Einzige, was der Staat weiterhin tut, ist diese harte Hand anzuwenden. Und konkret heißt das eben Wegsperren. Die Gefängnisse überall in der Region sind völlig überfüllt von Mareros.
Der Staat will mit harter Hand dagegen vorgehen. Das klappt aber nicht. Im Gegenteil, dadurch sterben auch noch die Polizisten. Wenn sie allerdings gefasst werden, dann landen sie in einem Gefängnis, das mehr einem Drecksloch gleicht als einem Gefängnis. Unsere Mittelamerika-Reporterin Anne-Kathrin Mellmann hat einen Termin dort bekommen und konnte Maras im Knast besuchen. Anne erzählt uns davon.
Ich war in Ciudad Barrios, das ist so eine Kleinstadt in El Salvador, ein bisschen abgelegen in den Bergen, die den größten Mara-Knast des Landes hat. Ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem auch wirklich nur Mareros eingesperrt sind. Mehr als 3000, obwohl dieser Knast gerade mal für so ungefähr 1000 Leute ausgelegt ist. Also es ist völlig überfüllt darin. Das fand ich schon sehr beeindruckend, weil diese jungen Männer dort, das sind alles junge Männer, wirklich eingepfercht werden wie Tiere in Zellen, wo sie noch nicht mal Betten haben, weil man Angst hat, dass sie die Betten vielleicht auseinandernehmen könnten und damit dann einen Aufstand wagen könnten, schlafen sie einfach auf dünnen Matten auf dem Boden. Die müssen sich wirklich zu dritt, zu viert so eine dünne Matte teilen, haben nur eine Toilette mit meistens mehr als 100 Personen in so einer Zelle.
Du hast mit den Inhaftierten gesprochen. Was bewirkt das mit denen? Also haben sie dir erzählt, bereuen sie ihre Taten?
Die sind alle sehr, sehr jung. Also du musst dir vorstellen, da sind wirklich Leute dabei, die sind vielleicht gerade 18. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die sich ihr Leben anders vorgestellt haben und natürlich bereuen, was sie getan haben. Aber das würden sie jetzt so direkt ins Mikrofon auch nicht sagen, weil das ja dann bedeuten würde, dass sie ihre Schuld eingestehen müssen. Und die normalen Mareros dort durften sowieso nicht mit mir sprechen, sondern da ist dann ganz klar die Organisationsstruktur, die sind sehr, sehr diszipliniert und sehr streng. Es durfte nur einer mit mir reden und das war Carlos Rodriguez, der Palabrero, also der Sprecher, der eben sich ganz klar immer wieder beschwert hat über die Verletzung der Menschenrechte darin.
Lo que nos hace falta son recursos.
Hier fehlt es an allem. Medizin, Hygieneartikel, Sportgeräte wie Bälle. Es gibt nichts, um irgendetwas zu lernen, um sich mit Kultur oder Religion zu beschäftigen. Anstatt in diesem monotonen Alltag nur rumzuhängen, könnten wir die Zeit für etwas Produktives und Positives nutzen. Vielleicht würde sich dadurch unsere Mentalität ändern und auch das Bild, das andere von uns haben, nämlich, dass wir ein hoffnungsloser Fall sind und nicht wert, Geld und Zeit in uns zu investieren.
Das ist nämlich ganz entscheidend. In all diesen Ländern, El Salvador eben auch, gibt es gar keine Rehabilitationsmöglichkeiten. Also einmal Mara, immer Mara. Wenn man raus will aus der Bande, geht das von Seiten der Bande nicht, dann wird man ermordet. Aber der Staat hat da überhaupt auch nicht vorgesorgt und sich noch nicht überlegt, wie man diesen jungen Leuten helfen kann, dieser Bande zu entfliehen, sofern sie das möchten.
Ja, offenbar das Gegenteil ist der Fall. Du hast von der Politik der harten Hand gesprochen, funktioniert aber nicht. Also es kommen mehr Menschen zu diesen Banden.
Ja, immer mehr. Also die Zahl der Mareros ist in den vergangenen Jahren wirklich extrem gestiegen. In El Salvador schätzt man, dass es jetzt ungefähr 65.000 sind, die den Maras angehören. Also kleiner Eindruck, dieses Land hat also nicht mal 6 Millionen Einwohner. Das heißt, eigentlich wirklich fast jede Familie kennt jemanden oder hat ein Mitglied, das in einer Mara mitarbeitet. Und das liegt einfach auch daran, dass die großen Probleme dieser Länder nicht gelöst werden. Das ist die extreme Armut. Und Carlos erklärt das so.
Viele sehen in der Bande die Möglichkeit, sich Kleidung und Schuhe zu kaufen, leben zu können. In unserem Land gehen die Kinder lieber arbeiten als zur Schule, um ihre Familien zu unterstützen. Wer sich einer Bande anschließt, kann sein Geld viel leichter verdienen, denn unsere Banden kontrollieren die Viertel und wer mitmacht, kann auch mitentscheiden.
Ja, das hat er jetzt so ein bisschen verklausuliert ausgedrückt. Dieses Mitentscheiden bedeutet natürlich dann auch wiederum, die Bevölkerung zu drangsalieren, Schutzgeld zu erpressen, zu rauben und zu morden.
Aus Angst vor den Maras fliehen die Menschen jetzt Richtung Norden, sind also nicht alle im Knast in diesen schlimmen Zuständen. Das ist aber ja irgendwie nicht die Lösung des Problems. Deine Einschätzung, gibt es eine wirkungsvolle Strategie?
Eine wirkungsvolle Strategie gegen die Migration in Richtung Norden, die es ja nun wirklich schon seit langer, langer Zeit gibt, wäre, dass diese Länder El Salvador, Guatemala und Honduras endlich damit beginnen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, ihrer Armut zu entfliehen. Man hat, wenn man dort arm geboren ist, überhaupt gar keine Chance, aus dieser Armut rauszukommen. Und das ist ein Grundproblem, das diese Länder bislang nicht geschafft haben zu lösen. Du musst dir das so vorstellen, dass das kleine Länder sind, mit einer sehr starken Elite. Oftmals sind das nur eine Handvoll Familien, denen das ganze Land gehört und die auch bestimmen, was politisch passiert.
Jetzt wissen wir, warum Menschen aus Mittelamerika fliehen, aus Ländern wie Honduras, Guatemala und El Salvador. Die Länder tun sich schwer, die Fluchtursachen in den Griff zu bekommen. Und deshalb machen sich die Leute auf den Weg in Richtung USA mit dem Traum von einem Leben in Sicherheit. Unsere Korrespondentin für Mittelamerika, Ann-Kathrin Mellmann, war für uns unterwegs.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.